Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über das Thema In Christus ruhen fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Sabbatruhe. Wir alle wissen, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, an welchen die Himmel zergehen werden mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke darauf sind, werden verbrennen. Sondern das alles soll zergehen. Wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisset, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. So wird ihr das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Nein, ich hoffe, wir sind von denen, die Licht sehen, die erkennen, dass dies die Endzeitkrise ist, weil sie die ganze Welt umfasst. Es geht um ein allgemeines Bedürfnis, die Gesundheit. Damit ist es eine persönliche Krise, und niemand kann sich davon zurückziehen oder ausschließen. Es ist eine geistige Krise, wo es nur darum geht, was der Mensch glaubt, woher die Krankheit kommt. Und diese Krise teilt dadurch die Menschen in zwei Kategorien, die an Gott glauben und die an die Menschen und Satan glauben. Und diese Krise hat was Besonderes. Nur der Mitmensch ist die Gefahr und deshalb muss man den vermeiden. Und in dieser Krise ist Gottes Gesetz der zentrale Punkt der Auseinandersetzung. Wir haben letztes Mal gesehen den Text aus Sprüche 28,9, wo Gott sagt, wer sein Ohr abwendet, das Gesetz zu hören, des Gebet ist ein Gräuel. Es hilft alle Religiosität nichts. Es hilft nichts, dass man äußerlich irgendwelche Formen und frommen Riten vorführt. Es zählt nur, was glaube ich? Habe ich das Gesetz zur Basis meines Lebens oder nicht? Und wir haben in unserer letzten Betrachtung gesehen, dass das Sabbatgebot ein ganz besonderes Gebot ist, weil es sich von allen anderen Geboten absondert, dadurch, dass es sowohl einen Tag, das heißt etwas Physisches beinhaltet, aber auch einen Symbolcharakter hat. Das Sabbatgebot sagt, gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken oder tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch der Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Wir müssen also den Sabbat verstehen, der aus diesen 2 Elementen besteht. Aus der Bedeutung, das heißt, was wollte Gott mit dem Sabbat sagen, und aus dem 24-Stunden-Tag, dem 7. Tag der Woche. Die Bedeutung des Sabbats sagt ganz klar, wer Gott ist. Das heißt, Gott ist der Schöpfer. Es definiert aber auch ganz klar den Menschen, wer der Mensch ist. Er ist ein Geschöpf. Und das Sabbatgebot macht deutlich das Verhältnis zueinander, nämlich ein Verhältnis der Abhängigkeit der Anbetung. So Sabbat an sich bedeutet Anbetung. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Es ist nicht nur der Anbetungstag, so wie wir das am 7. Tag der Woche vornehmen. Nein, es ist die Anbetung während der ganzen Zeit. Am 7. Tag ist es nur die Ausführung dessen, was man immer tut. So Sabbat und Anbetung, möchte ich hier deutlich machen, sind identisch. Sabbat bedeutet, ich bin abhängig von meinem Schöpfer, um zu leben und zu handeln und zu tun. Der 7. Tag der Woche, wir haben gesehen, es gibt Erhaltungsarbeit und es gibt Sammelarbeit, und wir haben eine Pause, einen Rhythmus in der Sammelarbeit. Die hören wir auf zu tun am 7. Tag, aber wir hören nicht auf die Erhaltungsarbeit. Essen, Atmen, Trinken und all das, was zum Leben, Lebenserhaltung gehört, wird am Sabbat nicht aufgehalten. Das hat keinen Rhythmus, nur die Sammelarbeit. Gott hat das so gemacht, dass man von diesen Werken ruht und von den anderen weiterarbeitet, weil sie müssen getan werden, sind Werke des Erhaltens, des Befreiens und des Heilens. Und letztendlich steht der Sabbat als Beweis der selbstlosen Handlung während der ganzen Woche. Das heißt, der Sabbat ist ein Bild für die Anbetung, für das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Und es definiert ganz deutlich dieses Verhältnis. Das ist, was wir letztes Mal gesehen haben. Und nun wollen wir sehen, ein wenig die Geschichte. In der Geschichte der ganzen Zeit seit der Schöpfung gibt es einen Stein des Anstoßes, was die 10 Gebote anbelangt. Und dieser Stein des Anstoßes kann nichts anderes sein als das 4. Gebot, als das Sabbatgebot. Und ich habe es hier Anbetung genannt, weil Anbetung ist und bleibt das Zentrum aller Auseinandersetzungen in der Geschichte zwischen Wahrheit und Lüge. Es geht um die wahre Anbetung, das wahre Verhältnis des Menschen zu Gott und Gott zu Menschen und um das falsche Verhältnis. So, die Gebote 1 bis 3 sagen, das ist eine falsche Anbetung. Und die Gebote 6 bis 10 sagen auch, das ist eine falsche Anbetung. Das 5. Gebot ist ein Beweis der richtigen Anbetung, weil es heißt Ehre, Vater und Mutter. Und es hat die Verheißung in sich der Gesundheit. Ist es nicht erstaunlich, dass in dieser ganzen Diskussion über Krankheit und Gesundheit, was wir haben in dieser Welt, in dieser letzten Krise, dass das Gebot, die 10 Gebote deutlich machen, woher die Krankheit kommt? Sie kommt nicht von außerhalb, sie kommt aus einem geistigen Akt des Ehrens, besser gesagt des Nicht-Ehrens der Menschen, was ja dazu führt oder was ein Beweis ist, dass man in der falschen Anbetung ist. Eltern können nie geehrt werden, solange man von ihnen abhängig ist. Solange man sie für sich selbst braucht, können wir sie nicht ehren. Deshalb hat Gott an diesem 5. Gebot die Gesundheit und das lange Leben abhängig gemacht, weil es ist ja nur eine Wirkung, ein Beweis der wahren Anbetung. Bete ich Gott an, richte ich meine Eltern nicht. Und in meiner Tätigkeit als Arzt konnte ich das erkennen, dass das 5. Gebot das Gesundheits- oder Krankheitsgebot ist, weil dort, wenn die Verhältnisse nicht stimmen, dort die Krankheit entsteht. Das sollten doch alle gläubigen Menschen wissen, die das Gesetz kennen. Aber kennen wir das Gesetz nicht, was ich auch letztes Mal erzählt habe, was die größte Katastrophe ist in dieser Welt, ist die Unkenntnis dieses einfachen Gesetzes Gottes. Und das führt natürlich, dass wir nicht wissen, wo der Weg lang geht. Weder was die Gesundheit anbelangt, noch was die Anbetung anbelangt. So, in der Geschichte kommt der Sabbat vor bei der Schöpfung. Und wir werden uns diese Punkte im Detail anschauen. Er ist ein Zeichen der Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens. Das Manna, welches Gott in der Wüste ihnen gibt zum Essen, wird zusammengesetzt mit dem Sabbat. Wir werden es uns näher anschauen. Die Heiligung, das heißt, das abgesonderte Sein vom Heidentum, wird zusammengesetzt mit dem Sabbat. Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Dann die Ruhe. Die Ruhe und der Sabbat sind voneinander wiederum nicht zu trennen. Und dann in der Zeit Jesus und nach ihm haben wir in der Geschichte der Sabbat und die Ernährung, wir werden uns das anschauen, der Sabbat und die Heilung, der Sabbat und die Befreiung noch einmal, der Sabbat und der Herr des Sabbats. Und dann haben wir die ganze Geschichte des Neuen Testaments, wo das 4. Gebot der Stein des Anstoßes war. Dieses ist das Zentrum des Konfliktes, weil dieses 4. Gebot letztendlich das ganze Gesetz zusammenfasst und als etwas dasteht, was alles entscheidend ist für das Verhältnis zu Gott, ob es ein Abhängigkeitsverhältnis ist oder ein im Irrtum Unabhängigkeitsverhältnis. Deshalb haben die Christen immer nur hier, die unterschiedlichen Christen hier den Konflikt. Das Sabbatgebot war das, was im Zentrum stand. In der Geschichte des Volkes Israel wurden sie verführt, den Sabbat zu brechen, die Sabbate zu entheiligen. Und Gott sagt, die 70 Jahre sollen während der Gefangenschaft der Juden in Babylon, sollten die 70 Jahre, wo das Land wüst liegt, nachholen die übertretenen Sabbate. So, der Sabbat ist sozusagen im Fokus der ganzen Geschichte der Stein des Anstoßes, genauso wie Christus in der Geschichte der Stein des Anstoßes ist. Und wird er auch jetzt in unserer letzten Krise der Stein des Anstoßes sein? Das kann ja gar nichts anderes sein, weil hier ist der Fokus aller Konflikte. Es geht darum, wen man anbetet. So gehen wir schnell durch die Geschichte durch und schauen. Sabbat und Schöpfung. In der Schöpfungswoche schafft Gott den Menschen und seine Frau am sechsten Tag. Dort werden sie geschaffen und der erste volle 24-Stunden-Tag in ihrem Leben ist die Feier des Sabbats, Anbetung. So, Gott macht ihnen klar ihr Abhängigkeitsverhältnis zum Schöpfer und dieses Abhängigkeitsverhältnis kennt keine Wahl. Es gibt außer Gott niemanden, von dem wir mit unserem Geist abhängig sein können für alle geistigen Bedürfnisse, die wir aufnehmen müssen, um damit etwas zu tun. Sie sind ja nicht für uns gedacht, sondern damit wir den Zweck erfüllen. So bei der Schöpfung, das Erste, was Gott dem Menschen beibringt, ist die Abhängigkeit von ihm. Es ist nicht erstaunlich, wie er das gemacht hat, dass es dann in einem 7- oder 6-tägigen Rhythmus immer wieder erinnern soll, wer Gott ist, wer ich bin und das Verhältnis zueinander. Er hat es in die Schöpfung integriert. Es ist nicht irgendetwas, was man sagt, geschaffen nur wurde, sondern der siebte Tag wurde in die Schöpfungswoche integriert als Anbetungstag, um zu zeigen, dass der Mensch von seinem Schöpfer abhängig ist und ohne seinen Schöpfer nichts tun kann. Das sollte uns doch schon von vornherein die Bedeutung der Anbetung und die Verknüpfung zum siebten Tag deutlich machen. Der Sabbat und die Befreiung. Im fünften Buch Mose gibt Gott noch einmal das Gesetz oder Mose schreibt es nochmal auf und hier wird der Sabbattag mit einer anderen Begründung begründet und das sagt Folgendes. 5 Mose 5, 12 bis 15. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie der Herr dein Gott dir geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Ochse, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist, auf das dein Knecht und deine Magd ruhe wie du. Denn du sollst gedenken, dass du auch Knecht in Ägyptenland warst und der Herr dein Gott dich von dort ausgeführt hat mit einer mächtigen Hand und mit ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Nun, wenn wir verstehen, dass die Knechtschaft in Ägypten die Knechtschaft von unserer sündigen Natur darstellt, dass der Auszug aus Ägyptenland der Auszug aus der Knechtschaft der Sünde bedeutet, dann ist es doch selbstverständlich, dass die Knechtschaft bedeutet, die Unfähigkeit, Gott anzubeten, die Unfähigkeit, zu ihm zu nahen. Deshalb hat Gott auch den Moses geschickt und gesagt dem Pharao, lass das Volk ziehen, dass es mich anbetet. Das war doch nicht nur eine Formulierung in einem gewissen Grade, also das heißt ohne Sinn. Das Volk konnte in Ägypten Gott nicht anbeten. Nicht wegen dem Raum, sondern weil Ägypten bedeutet die Gefangenschaft in der Sünde. Die Gefangenschaft in der sündigen Natur. Deshalb wird hier der Sabbat zusammengebracht mit der Befreiung von der sündigen Natur. Das heißt, dass man Gott wieder anbeten kann. Wir sind Knechte geboren und wir werden durch Christus befreit, damit wir Gott wieder anbeten können. Und der Sabbat ist das Zeichen dafür. Deshalb soll das eine Erinnerung sein, auf dass du dich erinnerst, wie Gott dich mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm herausgeführt hat. Man kann darüber viel sprechen, aber das Wort Gottes ist nicht etwas Oberflächliches. Wir kommen nicht zum Verständnis der Tiefe, wenn wir das Gesetz nicht kennen und wenn wir nicht wissen, was Gott sagen will. So Sabbat und Befreiung, Sabbat und Erlösung sind untrennlich miteinander verknüpft, genauso wie die Schöpfung und der Sabbat. Jetzt haben wir schon das Manna letztes Mal ein bisschen angeschaut. Gott lässt in der Wüste Manna fallen. Und er sagt so, 6 Tage sollt ihr sammeln, aber der 7. Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein. Also geht nicht raus zu sammeln. Wir wissen, dass manche rausgegangen sind zu sammeln. Und in Vers 29 sagt der Herr, seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am 6. Tage 2 Tage Brot. So bleibe nun ein jeglicher in dem Seinen und niemand gehe heraus von seinem Ort des 7. Tages. Doch das ist interessant. Sie bekommen also am Freitag doppelte Menge an Brot. Wir wissen, dass all die anderen Tage, wenn sie mehr gesammelt haben, bis zum anderen Tag das Manna Würmer hatte und war nicht mehr gebrauchbar. Nur am Freitag auf Sabbat blieb das Manna und all das, was man mit ihm zubereitet hatte, unversehrt und konnte gegessen wird. So Gott sagt, mit dieser Sache, mit diesem Bild der Versorgung auf der physischen Ebene, sagt er, ihr müsst euch um euer tägliches Brot nicht kümmern. Es wird euch besorgt. Und am Sabbat dürft ihr feiern und wissen, dass für euch immer gesorgt wird. Aber Gott beschreibt die Bedeutung des Mannas in 5. Mose 8, Vers 3 noch etwas tiefer. Und Jesus greift das auf und damit wird das noch stärker verbunden und erklärt, was der Sabbat bedeutet. 5. Mose 8, Vers 3, er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Mann, das du und deine Väter nicht gekannt hattet, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt, vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Das heißt, das Manna war nicht einmal da, um ihnen die physische Ernährung sicherzustellen, sondern ihnen klarzumachen, ihre geistige Abhängigkeit von Gott. Als Jesus versucht wurde in der Wüste von Satan, damit er selbst aus Steinen Brot macht, ist ja so ähnlich wie die Situation in der Wüste, sagt er, der Mensch, damit identifiziert er sich mit uns, er wusste, wer er ist, lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das heißt, ich bin nicht angewiesen aufs Brot. Das Wort Gottes erhält mich. Die schwierigste Lektion, alle Lektionen, die der Mensch lernen soll, ist seine Abhängigkeit zu Gott. Wir haben zurzeit so viele Diskussionen und auch Gesundheitstagungen und von uns in unserer Gemeinde, was ich so manchmal im Internet so wahrnehme. Und ich muss euch sagen, es ist eine Katastrophe. Ich habe mir neulich ein Interview angeschaut. Man erkennt nicht, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt. Gesundheit wird reduziert auf die sogenannten 8 Ärzte. Gesundheit wird reduziert auf das physische Element. Und man versteht nicht, Gesundheit und das Leben des Menschen ist zuerst, bevor allem Brot, gebunden an das Wort Gottes. Käme das Brot vor dem Worte Gottes, dann hätte Jesus sich aus Steinen Brot machen müssen, um zu überleben. Aber er wusste, er lebt von dem Wort seines Vaters, dass er ihm gesagt wurde, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und Jesus hat sich völlig verlassen auf dieses Wort. Brauchen wir dieses Wort in diesen Tagen? Ja, weil die Krise wird dazu gehen, dass wir nicht mehr einkaufen können, noch verkaufen, dass wir abgeschottet werden von der Nahrungsversorgung. Was werden wir dann tun? Werden wir auch so sagen wie Christus? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir sind in völliger Sicherheit, weil wir haben ja das Wort Gottes, wir haben seine Verheißung, für uns ist gesorgt. Wir haben nämlich den Sabbat, die wahre Anbetung. Wir wissen, wem wir vertrauen. So, die geistige Versorgung wird und die physische wird mit dem Sabbat zusammengebracht. Und wenn wir dann noch ins Neue Testament gehen und wo Jesus in Johannes 6 sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ich bin mit dem Manna versinnbildet worden. Dann sieht man, dass mit Manna und mit der Versorgung und dem Sabbat, das heißt der täglichen Anbetung, nicht nur der Anbetung am siebten Tag, sondern der täglichen Anbetung, das nicht trennbar ist voneinander. Deshalb ist Sabbat Anbetung. Sabbat bedeutet Anbetung Gottes. Und es beweist und es wird verbunden mit Dingen, die unabdingbar sind im Leben. Bei der Schöpfung die Abhängigkeit, bei der Befreiung, dass wir frei werden von unserer sündigen Natur und jetzt von der täglichen Speise, der physischen und der geistigen, die wir von Gott brauchen. Und dann sagt Gott, du sollst heilig sein, wie ich heilig bin. In 2. Mose 31, 13 und 14, sage den Kindern Israel und sprich, haltet meinen Sabbat, denn derselbe ist ein Zeichen zwischen mir und euch auf eure Nachkommen. Sind wir jetzt die Nachkommen oder nicht? Der Kinder Israel. Ist die Gemeinde Gottes ein Nachkomme dieses Volkes oder ist das Volk abgeschnitten, wie die meisten Christen so verkündigen? Ja, dann müssen wir auch nicht mehr heilig sein, dass ihr wisset, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Das heißt, es ist Gott, der uns eins macht mit ihm in dem Sinne, dass er uns zur Seite legt. Er führt uns in dieser Welt, um ein besonderes Volk zu sein. Und das brauchen wir in diesen Tagen. Es wird sich in diesen Tagen, wo sich der Kampf beendet, zeigen, dass ich der Herr bin, der euch heiligt, weil Gott wird zu uns stehen. Er wird zeigen, dass wir sein Volk sind. Und wenn wir ihm treu sind, kann uns niemand nichts berühren und nichts antun, bis wir unser Werk getan haben. Und auch danach, in den 7 Plagen, wird uns Gott bewahren. Und er wird zeigen, dass wir sein sind. So, die Heiligung hat 2 Aspekte. Gott ist heilig und er will, dass wir auch heilig sein sind. Und der Sabbat ist wieder verknüpft mit dem Einswerden mit Gott. Wir sind heilig wie er und er zeigt sich vor der ganzen Welt, dass wir sein Volk sind. Das heißt Heiligung. Er setzt uns zur Seite als die Seinen. Darum so haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Denn wer eine Arbeit da tut, des Seele soll ausgerottet werden von seinem Volk. Nun, wenn man den Sabbat nur als Tag versteht, dann kommt dieser Text wie eine furchtbare Sache. Aber wenn man versteht, dass der Sabbat Anbetung bedeutet und absolute Abhängigkeit von Gott, ohne der es kein Leben gibt, dann ist es klar, wer ihn entheiligt, der muss des Todes sterben, hat keine Wahl. Denn wer eine Arbeit tut, das heißt, wer dann etwas tut von den Sachen, die er nur während der 6 Tage tun soll, der Seele soll ausgerottet werden von seinem Volk, weil er beweist, dass er Gott nicht anbetet. Er beweist, dass er auf sich selbst sich verlässt. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tage ist Sabbat, die heilige Ruhe des Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbat, der soll des Todes sterben. Das heißt, der Sabbat hat nicht in dem Sinne so viel mit dem Nicht-Arbeiten. Wir wissen, dass Jesus ja auch gearbeitet hat, aber es geht um die besondere Arbeit. Ich habe es ja erklärt, die Sammelarbeit, die, von der man ruhen soll, die beweist, dass wir völlig abhängig sind von Gott für alle Dinge, die uns versorgen sollen. Dass wir versorgt sind. Auch wenn wir nichts sammeln an dem Tag, ist unsere Versorgung gesichert. Darum sollen die Kinder Israel den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten, zum ewigen Bund. Wenn diese Verheißungen nur aufs Volk Israel sich betreffen, dann müssen wir alle Texte, die vom Neuen Testament, alle Verheißungen des Alten Testaments nur aufs Volk Israel begrenzen, und dann hat der Sabbat mit uns nichts mehr zu tun. Aber ihr wisst, dass das nicht geht. Weil alle Verheißungen, die Gott seinem Volk damals gegeben hat, hat er auch seiner Gemeinde gegeben. Sie sind ewig gültig. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel. Denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tage ruhte er und erquickte sich. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie seien ein Zeichen zwischen mir und euch, damit ihr wisset, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Seht ihr die Identität? Hesekiel 20,20. Dass ich der Herr, euer Gott, bin. Es geht also nicht um einen Tag. Es geht um eine Anbetung. Der Tag ist nur das Bild davon. Oh, dass wir das verstünden. Der Sabbat und die Ruhe. 40 Jahre hatte ich Mühe mit diesem Volk und sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen. Dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Das steht im Psalm 95, 10 und 11. Und Jeremia sagt, so spricht der Herr, tretet auf die Wege und schaut und fraget nach den vorigen Wegen, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Aber sie sprechen, wir wollen's nicht tun. Habakuk 2, Vers 4. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. So, hier ist jetzt die andere Seite, die Übertretung des Sabbats im Mittelpunkt. Das heißt, Gott hat sich Mühe gegeben mit dem Volk, aber sie sind immer ihre eigenen Wege gegangen und damit konnten sie in seine Ruhe nicht einziehen. Für welche der Sabbat das Bild ist. Weil wie kann man in die Ruhe einziehen, wenn man von Gott unabhängig ist. Das heißt, wenn man denkt, man kann ohne Gott leben. Welchen schwur er aber, dass sie nicht zur Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungläubigen. Und wir sehen, dass sie nicht haben können hineinkommen um des Unglaubens willen. Das heißt, sie gingen nicht in die Ruhe ein. In Hebräer 3 und 4 wird das sehr schön beschrieben, weil sie nicht geglaubt haben. Wie entsteht denn Anbetung? Und wir haben das ja so häufig schon gesehen. Der Geist kann nur Information aufnehmen durch Glauben. Und wenn Gott uns sein Wort gibt und wir glauben es nicht, dann können wir nicht in seine Ruhe eingehen. Und dieser Glaube der Aufnahme des Wortes Gottes ist nichts anderes als Anbetung. So lasset uns nun fürchten, dass wir die Verheißung einzukommen zu seiner Ruhe nicht versäumen und unser keiner dahinten bleibe. Ja, jetzt erfüllt sich, dass diese Verheißung einzugehen in seine Ruhe kommt. Denn es ist uns auch verkündigt, gleich wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, da nicht glaubten, die es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen in die Ruhe, wie er spricht. Da ich schwur in meinem Zorn, sie sollen zu meiner Ruhe nicht hinkommen. Und zwar, da die Werke von Anbeginn der Welt gemacht waren, sprach er an einem Ort von dem siebten Tag. Also, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und hier an diesem Ort abermals, sie sollen nicht kommen zu meiner Ruhe, nachdem es nun noch vorhanden ist, dass etliche sollen zu ihr kommen, und die, denen es zuerst verkündigt ist, sind nicht dazu gekommen, um des Unglaubens willen. Bestimmt er abermals einen Tag nach solcher langen Zeit und sagt durch David, heute, wie gesagt ist, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, denn so Josua hätte sie zur Ruhe gebracht, würde er nicht hernach von einem anderen Tag gesagt haben. Darum ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Denn wer zu seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. So lasset uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglaubens. Ihr seht, in diesem ganzen Zusammenhang zeigt sich ganz deutlich, der Glaube an Gott ist das, wo wir ihn anbeten. Und wenn wir Unglauben üben seinen Verheißungen gegenüber, dann beten wir ihn nicht an. Und die Werke folgen daraus. Und hier wird sehr deutlich gemacht, ein Heute, das heißt, wir müssen jeden Tag Gott anbeten, in der Abhängigkeit zu ihm leben. Und der Vers 10 sagt so schön, denn wer zu seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. Was ist Ruhen? Das heißt, wir ruhen, indem wir nichts mehr tun für uns selbst. Und wir ruhen von unseren Werken des Sammelns, so wie Gott ruhte von dem Werk der Schöpfung. Das ist Neues Testament. Ruhe ist nur möglich durch Abhängigkeit von Gott. Gottlosigkeit bedeutet Unruhe. Und Gottlosigkeit ist die Folge des Unglaubens. Und die Menschen sind damals nicht eingegangen in die Ruhe, weil sie nicht geglaubt haben. Und jetzt stehen wir vor der Erfüllung dieser Verheißung. Und es wird keiner diese Verheißung eingehen in die Ruhe. Es sei denn, er ist verbunden mit Gott. Es sei denn, er hat verstanden, dass Gott die einzige Quelle ist, aus der er leben kann und handeln kann. Der Sabbat und die Ernährung. Zu der Zeit ging Jesus durch die Saat am Sabbat und seine Jünger waren hungrig, fingen an, Ähren zu sammeln und zu essen. Und da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was sich nicht ziemt, am Sabbat zu tun. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, da ihn und die mit ihm waren, hungerte? Da er Gottes Haus ging und aß die Schaubrote, die ihm doch nicht ziemte zu essen, noch denen, die mit ihm waren, sondern allein den Priestern? Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel dem Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage aber euch, dass hier der ist, der auch größer ist, denn der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das sei, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer, hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Der Menschensohn ist ein Herr auch über den Sabbat. So, hier geht es wiederum das tägliche Brot. Jesus sagt, am Sabbat muss man essen. Und in Umständen kommt man sogar an das Brot ran, was nicht für einen bestimmt war. Und er zeigt vieles auf und die Zeit ist nicht da, dass wir das alles erklären, aber ich hoffe, dass es einen Anstoß gibt, jeden nachzuforschen, zu sehen, womit der Sabbat in Verbindung gebracht wird. Mit dem Tempel und mit Christus, der sagt, hier ist jemand, der ist größer als der Tempel. Der Sabbat und die Heilung. Und sie, ein Weib war da, das hatte einen Geist der Krankheit 18 Jahre und sie war krumm und konnte nicht wohl aufsehen. Da sie aber Jesus sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Weib, sei los von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie und alsbald richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Oberste der Schule und war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte und sprach zu dem Volk, es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an ihnen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattage. Da antwortete ihm der Herr und sprach, du Heuchler, löst nicht ein jeglicher unter euch seinen Ochsen oder Esel von der Krippe am Sabbat und führt ihn zur Tränke? Sollte aber nicht gelöst werden am Sabbat diese, die doch Abrahams Tochter ist, von diesen Banden, welche Satanas gebunden hatte, nun wohl 18 Jahre? Sabbat und Heilung und Befreiung sind unzertrennbar miteinander verbunden. Sabbat und Befreiung. Hier haben wir die Geschichte in Johannes 8 von dieser Frau, die im Ehebruch ergriffen wird und vor Jesus gebracht wird. Und wir kennen, dass Jesus sich bückt und in die Erde schreibt und alle verschwinden. Und dann in Vers 10 richtet sich Jesus auf und da er niemand sah, denn das Weib sprach er zu ihr, Weib, wo sind denn deine Verkläger? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, Herr, niemand. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Die Sünden sind dir vergeben, mit anderen Worten, du bist frei. Maria Magdalena ist die Frau und die Bibel sagt, hat sie von 7 Dämonen, das heißt von 7 Abhängigkeiten befreit. All das im Zusammenhang mit dem Sabbat. Weil es gibt keine Freiheit, ohne dass wir Gott anbeten. So, wir haben hier noch einmal alle zusammengefasst und wir fragen uns, wird es in diesen letzten Tagen eine ähnliche Auseinandersetzung geben um den Sabbat? Ja, weil Sabbat ist Anbetung. Alle Menschen müssen sich endgültig entscheiden, wen sie anbeten. Hier ist die ganze Welt versammelt. Und alle sind sie abhängig. Und jeder muss anbeten. Es kann niemand nicht anbeten. Es gibt nur die Anbetung Gottes und damit hat man den Sabbat als den Tag, als das Zeichen der wahren Anbetung oder die Anbetung des Satans, des Monds, der Sonne und der Sterne, des Virus, des Menschen, der Wissenschaftler. Und dann hat man dafür den ersten Tag der Ruhe als Symbol. Es kann sich niemand entziehen. Es muss entweder der einen Seite anbeten oder die andere. Und deshalb stehen diese zwei Tage, die ein Bild sind für die Anbetung des wahren Gottes, ist der Sabbat. Deshalb, wenn man die Bedeutung kennt, kann man sich nicht auf einen anderen Tag beziehen. Und die, die die Bedeutung kennen, der Anbetung des Menschen und der Wissenschaft und so weiter, klar, die können am Sabbat nicht anbeten. Die müssen ihren eigenen Tag der Anbetung haben. Die können nicht dasselbe Zeichen haben wie das Volk Gottes. In Christus ruhen. Und es gibt keine Ruhe außer der Sabbatruhe in Christus. Bedeutet nichts mehr für sich selbst tun. Selbstlos sein für Gott. Amen.